Welle Wieselburg, der Podcast für alle, die hören wollen, was Wieselburg bewegt. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Welle Wieselburg. Über mein heutiges Gespräch möchte ich die Überschrift Tradition des Wandels stellen und dafür darf ich als meinen Interviewgast Toni Haubenberger begrüßen, der am 10. Jänner den Wieselburger City Star für sein Lebenswerk bekommen hat. Herzlich willkommen, lieber Toni.
Hallo, grüß dich.
Die Firma Haubis ist ja weithin bekannt, nicht nur in der Region, sondern weit über das Mostviertel hinaus. Mit Oktober 2024 hast du die Geschäftsführung von Haubis niedergelegt und an deinen Sohn Anton übergeben, der nun die alleinige Leitung der Haubis-Gruppe übernommen hat. Die Erfolgsgeschichte eures Unternehmens ist ja auch irgendwie die Geschichte eurer Familie. Kannst du uns vielleicht kurz eure Firmen- und Familiengeschichte mit den wichtigsten Meilensteinen und Personen erzählen?
Ja, also Haubis gibt es schon relativ lange, seit 1902. Ich bin die vierte Generation mit dem Namen Anton, also Anton der Vierte. Und mein Vater Anton der Dritte hat mich sozusagen in diese Bäckerei-Geschichte, Emotion-Bäckerei eingeführt. Als kleines Kind habe ich schon immer dort in der Bäckerei spielen dürfen. Wir kommen aus einem Gasthaus, Bäckerei und eine Landwirtschaft. Das heißt auch Landwirtschaft habe ich noch erleben dürfen im Traktorfahren. Und wie das alles so wächst und ich habe es auch erleben dürfen im Sinne von dem, wie wertvoll Nahrungsmittel sind. Meine Großmutter, die zweite Generation Anna Haubenberger, hat das Unternehmen bis 1975 geführt und dann ist er also die war sozusagen, wie sagt man, Einzelunternehmer und dann ist es eine GmbH geworden mit Anteile von meiner Mutter, meiner Oma, meinem Vater und auch meinem Onkel. Und wenn man jetzt die Geschichte hernimmt, in den Anfangsjahren 1902 beginnend mit Katharina Haubenberger und Anton den Ersten, dann war die Bäckerei, die hat es damals auch schon gegeben, eine Maria-Theresien-Konzession, eher eine Randerscheinung. Das heißt, es hat einen kleinen Bäcker gegeben, der hat nicht Haubenberger geheißen, sondern es war in der Haubenberger Gebäuden war das drinnen. Das ist das heutige Geschäft vis-à-vis von der Kirche in Betzenkirchen, wo eben auch immer noch so ein Bäckerladen drinnen ist. Diese Bäckerei ist so gewesen, dass dieser Mann, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, der hat dort drinnen auch gelebt in der Bäckerei. Das heißt, da ist ein Bett drinnen gestanden, Teig ist sowieso nur mit der Hand gemacht worden und sporadisch ist verkauft worden. Und nebenan ist sozusagen das Gasthaus und die Landwirtschaft im Hinterhof. Damals waren in Betzenkirchen eigentlich überall Vierkantbauernhöfe. Wenn man Meierhofer hernimmt, dann war auch dort Gasthaus und Fleischhockerei, der Bärenwirt zum Beispiel. Und Landwirtschaft. Beim Heinz war Gasthaus und Landwirtschaft. Und dann hat es nur ein Nachbar bei uns gegeben. Das Haus steht nicht mehr, wo jetzt die Trafik drinnen ist. Dort war ebenfalls eine Bäckerei, Landwirtschaft und Gasthaus. Und aus diesen Gegebenheiten der Widrigkeit von anno dazumal, von der Geschichte, ist dann irgendwann mein Großvater, Anton der Zweite, der hat Bäcker gelernt und war auf der Walz, glaube ich, hat das geheißen damals. Die sind gewandert sozusagen. Mhm. Lernjahre sind keine Herrenjahre, also als Geselle sozusagen auch was anderes sehen. Und der ist in den 30er Jahren zu uns dann gekommen und hat dort die Bäckerei, das Bäckereihandwerk dann tatsächlich richtig übernommen. Und da hat mir mein Vater eben erzählt, der war ein Meister, nicht nur der Musik und bei der Feuerwehr, beim Löschen, sondern auch Meister vom Handwerk, was Hanssemmeln anbelangt, die wir ja heute wieder sehr, sehr gerne nicht nur essen, sondern auch produzieren. Ja. Und mein Vater hat dort früh gelernt, auch mein Onkel, wenn es brennt und der Feuerwehrhauptmann Anton der Zweite sozusagen, Haubenberger, dorthin fahren muss, dann verbrennen die Semmel. Das heißt, die Anna Haubenberger, meine Großmutter und die Kinder haben halt auspacken müssen in der Nacht, wo das Brot verbrennt. Also Musik und Feuerwehr war ganz, ganz wesentlich und wichtig für meinen Großvater und die Bäckerei natürlich auch, aber Es war auch die Gesellschaft sehr wichtig durch die Musik und durch die Feuerwehr, also das Miteinander. Und das spiegelt sich in unserer Geschichte eigentlich immer wieder weiter, weil das gilt auch heute noch so, dass wir sehr dankbar sind für die Bevölkerung, die in Betzenkirchen durchaus uns positiv gesinnt ist und auch unterstützt, damals in der Vergangenheit, aber auch heute noch. Und das ist etwas, das prägt uns bei Hawies, dass wir gemeinsam sozusagen erfolgreich sein wollen. Nicht nur die Hawies-Leute selber, sondern wir wollen auch das Miteinander fördern mit der Gesellschaft. Ja. Die spürt man dann mit den Vereinen, die spürt man auch bezirksübergreifend durch Wieselburg. Und das ist etwas, das mich persönlich auch geprägt hat. Durch diese Arbeit, wo ich dann irgendwann einmal wissen wollte, wieso ist es so, dass das so das Miteinander so wichtig ist. Ja? Also ich bin immer so ein bisschen ein schwieriger Mensch, indem ich mir immer schwierige Fragen stelle und wo ich dann noch Antworten suche. Und so habe ich dann angefangen, mehr oder weniger mit so einem speziellen Studium, wo man sagt, wie kann man das Gehirn ein bisschen besser verstehen. Ja? Und da zeigt sich, dass wir wirklich Individuen sind, wo wir uns untereinander brauchen. Aber gleichzeitig auch, wo wir auch einen Abstand brauchen. Also wenn ich jetzt meine Ehe hernehme mit der Dorothea, dann ist es so, wir brauchen uns, aber wir brauchen auch jeder für sich selbst auch einen gewissen Freiraum. Und das ist so eine Yin-Yang-Position. Und wir sind ja heuer schon 41 Jahre verheiratet.
Ah, herzlichen ja Glückwunsch.
Das erfolgreich ist verheiratet, indem weil wir Konflikte wunderbar meistern können gemeinsam. Ja. Also es wird immer irgendwo einmal einen Konflikt auch geben. Ja. Das ist ganz normal. Und so ist es auch natürlich in der Gesellschaft, dass es immer ein Potenzial gibt, wo Reibung sozusagen Wärme produziert, aber auch Dreckwurzel. Und wir bei Hawies versuchen halt das, und da bin ich sehr dankbar aus den Generationen heraus, weil wir haben eine Forschung betrieben, dass eigentlich schon in den 20er Jahren, also bei der Katrin Haubenberger, Ähnliches war und auch beim anderen, den ersten, dass sie die auch schon immer sehr gut mit der Bevölkerung, mit allem gut verstanden haben und dass sie auch für andere sich eingesetzt haben und nicht nur für einer selber. Ja. Wenn man aber sich für andere einsetzt, ist es auch wichtig, dass man sich selber auch nicht ganz vergisst. Das ist vielleicht auch ein Lernbeispiel, weil sonst könnte auch ein Frust entstehen. Deshalb ist es immer so eine Sache, wo man, wenn man mit Kunden zusammenarbeiten oder mit Mitarbeitern zusammenarbeiten oder auch Lieferanten, dass man sagen Partnerschaft. Ja? Das heißt, wir profitieren voneinander. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Also das ist eine natürliche Sache. Das ist nicht einmal negativ. Ja? Das Geben und Nehmen. Wenn wir nur geben würden, immer nur geben, dann wären wir Opfer womöglich. Ja? Und Opfer sein ist nicht unbedingt von Vorteil. Man merkt es in der Geschichte, dass die Opfer, die verbracht worden sind, von vielen oft sehr grauslich entstanden sind. Und dann fragt man sich manchmal, warum eigentlich müssen Menschen sterben? Was für ein Grund? Nur damit dann nachher was besser ist? Also ich bezweifle das, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen so einen Bogen gespannt, ja.
Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen über die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung von Hawies sprechen. Wie du das letzte Mal bei uns zu Gast warst, hast du darüber gesprochen, wie die Teiglinge zum Beispiel entstanden sind. Und dass das eigentlich so ein großer Meilenstein auch war für euch.
Ja, wenn jetzt Zeit ist, könnte ich jetzt das, ja, ich weiß nicht, ich sag's nochmal, du musst mich halt bremsen, ja, wenn ich zu viel plappere. Die Teiglinge sind eigentlich entstanden. Ich habe bei meinem, ich bin in die Hauptschule gegangen in Wieselburg und mein Vater und meine Mutter waren schon in der Handelsschule, also am Handelsschulenabschluss und es war völlig logisch und klar, ich muss auch in die Handelsschule gehen, in Ips, die Dreijährige und den Abschluss machen und dann kann ich Bäckerlehre machen. Ja. Damals war es so, dass meine Mutter mich sozusagen dort angemeldet hat, aber niemand hat darüber nachgedacht, dass 60 Anmeldungen sind, es werden aber nur 30 aufgenommen. Ja. Und da ich Durchschnitt bin und nicht unbedingt überbegabt, bin ich durchgefallen. Ja. Damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, ich bin nicht so wie mein Vater oder meine Mutter, es sind doch Vorbilder, also Eltern waren immer Vorbilder für mich. Nicht nur die Eltern, da hat es auch andere Vorbilder gegeben. Und somit habe ich das Gefühl gehabt, ich war Versager. Ja. Das Spannende an dem ist das, dass mein Vater das gar nicht so bewertet hat und auch nicht meine Mutter, im Gegenteil, sondern ich habe mich eigentlich so gefühlt. Und mein Vater hat gesagt, okay, da kommst du nach Bad Gulsern in die Salzkammergutbäckerei. Dort kannst du Bäcker und Konditor lernen. Mein Vater ist ja nur Bäcker und kein Konditor. Und somit bin ich dann sozusagen, das war 1978 im Juli, eigentlich gleich nach der Schule, nach dem polytechnischen Lehrgang, nach Gulsern gekommen und dort habe ich meine Erfahrungen gesammelt in Bezug auf das, von dem was ich heute noch profitiere, interessanterweise aus der Lehre. Man muss sich das mal vorstellen, weil diese Bäckerei war damals eine der modernsten Bäckereien. Das war eine Konsumbäckerei. Dort hat schon Betriebsrat, Gewerkschaft gegeben. Die waren schon organisiert. Bei uns war das ein Familienbetrieb. Die Bäckerei war auch so groß wie in Betzenkirchen mit ungefähr 30 Mitarbeiter oder 25 Mitarbeiter. Aber die war organisiert. Und bei uns war auch organisiert, obwohl es vielleicht Chaos sah. Zumindest ob sie so empfunden. Ja. Und ich habe aber dort gleich bemerkt, was ist dort gut und was ist dort nicht so gut. Das heißt, ich habe das insofern nicht jetzt in der reinen Bewertung, sondern ich habe es immer gemessen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dort habe ich gesehen, wie dieser Lehrherr, mit dem ich heute noch in Kontakt bin, der ist jetzt 90 Jahre alt, der Herr Wengnecht, dem bin ich sehr zu Dank verpflichtet. Das war der Chef oder der Direktor von dieser Bäckerei, Konsumbäckerei Bad Gulsern. Ja, er hat mit Teig handiert, nicht vorgegart, so wie es wir heute in der modernen Technik machen, sondern mit Teig tiefgefroren und dann vor Ort backen in Bad Ischl neben Zauner. Neben Zauner hat er war ein kleiner Konsum, das heißt Konsumbäckerei hat auch die Konsumsupermärkte gehabt und damals waren diese Konsumsupermärkte eigentlich die Platzhirsche in Salzkammergut. Da hat es kein Biller gegeben, da hat es fast keinen Spar gegeben. Ein bisschen A und O, also Konsum, die waren alle waren für den Konsum. Und gleich neben dem Zauner hat der Apfelstrudel gebacken und die Leute haben lieber dort den Apfelstrudel gekauft in der Konsum, also bei der Straße, wo sie vorbeikommen sind, als wir eben beim Zauner. Warum? Es hat gerochen. Es war ein Duft, man hat gesehen, dass die Leute da backen, da ist was, da tut sich was. Beim Zauner war er präsentiert, aber dort war tatsächlich die Qualität zum Spüren. Ich will jetzt nicht sagen, der Zauner hat keine Qualität, aber die hast du nicht so gespürt, wenn das einfach da steht, aber da sind die Menschen. Und da, das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe auch dort schon nicht nur in der Bäckerei arbeiten dürfen, sondern ich habe auch verkaufen dürfen. Ich habe auch Betriebstechnik machen dürfen. Ich habe damals das Thema gehabt, damals hat es nur einen starken Winter gegeben und da war einmal 1,5 Meter Schnee und die Bäckerei hat 1,5 Meter Schnee auf dem Dach umgehabt, Flachdach und die Angst war, dass jetzt alles einstürzt. Also haben wir dort 1,5 Meter Schnee, muss man sich vorstellen, also ist wirklich gefährlich, haben wir dort den Auftrag bekommen, dass wir da oben Schnee schaufeln müssen. Ich habe einen Riesenspaß gehabt. Also das heißt, diese Grundidee ist eigentlich aus der Lehre heraus geboren und wie ich dann nach Hause gekommen bin, hat mich das immer wieder ein bisschen beschäftigt. Ja. Ich habe dann meine Frau kennengelernt, die Dorothea. Wir haben dann geheiratet und 1984 ist sozusagen der Anton auf die Welt gekommen. Anton der Fünfte, der heutige Chef.
Ja.
Und meine Mutter möchte ich auch erwähnen, das ist ganz wichtig. Meine Mutter hat mir immer die Kraft gegeben, dass ich mich selber annehme. Also die war der Ruhepol bei Haubis, sie hat die Buchhaltung geführt und war der Ruhepol für alle. Die Anlaufstelle, diese Ruhe ist so entscheidend und wichtig. Und das ist etwas, das haben wir auch in Bad Gulsern gespürt, weil dort auch Ruhe war. Da sind schon Pausen eingehalten worden, wo man als Mitarbeiter sozusagen gezielt in eine Pause geht, wo man in die Ruhe kommt. Weil damals bei uns, also in der normalen Bäckerei, da war einfach, da ist 12 Stunden durchgearbeitet worden, 14 Stunden, wir haben zwar zwischendrin einmal eine Pause gemacht für 5 Minuten, aber das war alles programmierte Pausen, also wo man auch Pausen machen muss. Ja? Und nicht so wie, ich mache halt eine, und manche haben dann gesagt, ich mache überhaupt keine. Ja? Das habe ich dort gelernt und auch sozusagen, wie ich dann zu Hause war, mit den Teiglingen, wie ist das passiert? Resch und Frisch ist, der Beginn von Resch und Frisch war markant in Österreich, also den habe ich immer sehr geschätzt. Der Herr Resch ist leider schon verstorben mit dem, was ich damals zu tun gehabt hat. Wir sind eingeladen worden, mein Vater und ich, zum Resch und Frisch in Wels, ob wir da mitmachen wollen. Er möchte sozusagen Gastronomie beliefern und möchte gerne mit halbgebackenen Produkten arbeiten, also Semmel, halbgebacken. Das sind jene Produkte, die schon im Ofen drinnen waren, kommen ein bisschen früher heraus, sind noch ein bisschen hell und werden dann vor Ort sozusagen fertig gebacken. Mit dem möchte ich in der Gastronomie starten. Und ob wir da mitmachen wollen. Und wir haben dann gesagt, na, wir sind jetzt in Städten, Wieselburg und Ibs Umgebung. Da gibt's nirgends ein Hotel. Wir sind nicht in Tirol, wir sind nicht in Kärnten. Salzburg, es hat für uns keinen Sinn, ja, weil wir haben eher nur Supermärkte. Das heißt, wir haben auch keine eigenen Filialen gehabt damals, sondern wir waren einzig Supermarktlieferant. Spar, Billa hat es damals gegeben, A&O, war Kaufleute in Weidhofen. Weidhofen haben wir auch schon geliefert. Ja, ja, also braucht man nicht. Nichtsdestotrotz hat man das keine Ruhe lassen und dann ist mir irgendwann eine dumme Idee eingefallen, weil ich war mit meiner Frau in Deutschland, da hat die Dorothee eigentlich schuld, dass das passiert ist. Einen großen Anteil von meinen Teiglingen oder bei unseren Teiglingen. Ich habe eine Einladung gekriegt, Irex Arcade, das ist ein Backmittelzulieferer. Also es gibt ja immer auch eine Branche, die mit der Bäckerei zusammenarbeitet, wo Entwicklungen sind, so wie Augendoppler oder Kornspitzerfinder, Backal drin. In Asten, wo man da auf der Autobahn vorbeifährt. Und dort war es in Deutschland so, dass die eine neue Idee gehabt haben, mit Teiglingen zu hantieren, im tiefgekühlten Zustand, aber nicht diese Methode, wie es wir heute machen, sondern eine altbewährte Methode, die in Deutschland damals üblich war und für Österreich etwas Neues. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dort gerne hinfahren, aber weil ich ja in der Nacht immer gearbeitet habe, es war ein Samstag und ich am Freitag in der Nacht gearbeitet, habe ich gesagt, ich mag nicht immer gefreut sein. Und meine Frau hat mich da doch so weit motiviert, dass wir dort hingefahren sind am Samstag. Und am Samstagvormittag hat mir meine Mutter nur einen 100-Mark-Schein in die Hand gedrückt, hat gesagt, ich war mal da in Deutschland und da hast was, damals war ja das noch nicht so wie mit Euro wie heute. Mhm. Und in Ingolstadt wollte ich mit diesen 100-Mark-Schein bezahlen und blöderweise, ich bezahle und der gibt mir nichts außer, der Mann da bei der Kasse, bei der Tankstelle, Autobahntankstelle. 10 Minuten später kommt die Kriminalpolizei und verhofft mich. Und zur selben Zeit diese extremen Widrigkeiten, was wir da erlebt haben, wir waren den ganzen Tag eingesperrt, die Dorothee und ich, in Ingolstadt. Am Abend sind wir dann entlassen worden und hat dann gesagt, der Kriminalbeamte, also ich bin mir vorgekommen, wirklich wie beim Bullen in Tölz, oder wie das heißt, also genau so ist es wirklich, ja. Und hat gesagt, nächstes Mal sollen wir gleich zu ihm hingehen und die 100 Mark ihm geben, weil die können wir da auf dem Kirtag da verwenden, weil das kriegt da keiner mit, aber auf der Tankstelle darfst du sowas nicht mehr machen. So ein bisschen bei Spaß. Bin ich dann dorthin gefahren, zu Jörg Sakari da in der Nähe und dort ist dann nächsten Tag also die Veranstaltung gewesen, wo es um diese Teiglinge geht. Und dort hat der Vortrager, der um 10 Uhr Vormittag etwas gesagt, das hat mich derartig geflasht. Er hat nämlich etwas gesagt, was man keinen Fehler machen dürfen, unbedingt nicht den Fehler machen dürfen in der Bäckerei. Und hier hat man gedacht, genau den Fehler müssen wir machen. Wir müssen vorgegärte Teiglinge machen. Ich habe dann meiner Frau gesagt, ich will wieder heim, ich mag nicht mehr, ich will das sofort ausprobieren. Ich habe dann ausprobiert und habe dann festgestellt, dass es nicht so einfach ist mit den Teiglingen. Aber da ist die Grundidee entstanden. Das heißt, wäre meine Frau nicht so weit gewesen, dass die mich dorthin motiviert hätte, vielleicht hätte ich irgendwo auch die Teiglinge mal kennengelernt. Aber das war einschneidend für mich heute noch. Und das war so um 87 rum, ja, also 1987. Und ich habe ungefähr 3 Jahre gebraucht, immer wieder ausprobiert. Es hat mir keine Ruhe gelassen im Sinne, dass ich einfach aufgib, sondern es hat mich immer wieder inspiriert und motiviert. Da dürfte ich von meiner Mutter was haben, in der Ruhe liegt die Kraft sozusagen, immer wieder ausprobieren und habe gar nicht so drüber nachgedacht. Und dann ist wirklich nach 3 Jahren etwas passiert, ein einschneidendes Erlebnis wieder. Unsere Damen damals haben schon Teig handiert bei Tag und haben dann dieses System von IRGS Arcadi, wo ich damals in Deutschland gelernt habe, übernommen und haben einen Teig produziert, der eigentlich kaputt war. Und mir ist nichts Blöderes eingefallen, dass ich diesen kaputten Teig nehme und mache da Mohnflässerl draus. Einfach, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und siehe da, ich würde es jetzt nicht näher erklären, wie das genau geht, das würde zu lange dauern. Aber das Spannende war das, plötzlich funktioniert das mit diesem kaputten Teig genauso, wie mir ich das vorgestellt habe. Also wie die Teiglinge dann ausgeschaut haben, so wie es heute eigentlich ausschaut, in der Filiale im Hobbyversum. Und ich habe dann eigentlich nur das Problem gehabt, weil mir niemand sagen können hat, was da für ein Fehler war. Ja. Das hat dann wieder eine Weile gedauert und in den 90er Jahren waren wir dann tatsächlich so weit, dass wir das System mit ungefähr 60%iger Sicherheit beherrscht haben, aber nur 60%. Und dort war es so, dass aber diese 60% interessanterweise so waren, dass zwar das Sämmerl nicht immer ausgeschaut hat wie ein Sämmerl, es hat auch manchmal wie ein Hahnsämmerl ausgeschaut, obwohl es ein Maschinensämmerl war, aber die Leute haben gesagt, das ist frisch und es schmeckt gut. Und das war wichtiger, als wie einfach nur das Aussehen. Und da war Biller sozusagen unser erster Kunde in Österreich. Warum? Weil Biller hat schon einen Ofen gehabt. Damals hat der Ofen so viel Geld gekostet wie ein Auto in einem Supermarkt. Also wirklich sehr, sehr teuer. Mehr hätte man sich nie leisten können. Und so war das der Beginn der Teiglinge. Und heute ist das Ergebnis, sind das jetzt 30 Jahre dazwischen und ich hätte mir das niemals träumt, nicht einmal im Traum gedacht, dass das so ausweitet, was da heute ist, dass wir sozusagen in ganz Österreich präsent sind, sowohl in der Gastronomie, also wir liefern heute bis Vorarlberg die Hotellerie, wir haben 30% Umsatz bei den Hotels, wir haben eigene Filialen, 16 oder 17, Raum Linz nur viel mehr als wir hier in Niederösterreich, aber da auch einige. Haben in den Filialen über 200 Mitarbeiter beschäftigt und haben in Summe eben 1.800 Mitarbeiter, liefern auf Italien und liefern flächendeckend mit über 100 LKW Eigenlogistik, gehört uns selber, also sind auch unsere Mitarbeiter. Das ist auch sehr wichtig, dass unsere Leute sind und das liefert man aus und es floriert, es funktioniert, ja, nach wie vor.
Ja, das heißt, du hast ja irrsinnig viel zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und hast jetzt, wie bei der Einleitung schon erwähnt, die Geschäftsführung niedergelegt, bist jetzt dafür im Aufsichtsrat. Was ist da genau deine Aufgabe jetzt?
Ja, ich habe auf der einen Seite die Agenden von meinem Vater übernommen, mein Vater Anton Walter, der war im Aufsichtsrat. Und der hat gesagt, er mag jetzt nicht mehr, er hört einfach nicht mehr alles so gut. Er ist immer nur interessiert, absolut, ja. Aber es ist doch für ihn jetzt schon schwieriger und er hat gesagt, das ist mir zu anstrengend. Magst du das nicht machen? Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht machen. Ich bin Geschäftsführer von Haubis und als Geschäftsführer kann ich mich nicht selber kontrollieren. Also Aufsichtsrat muss ja die Geschäftsführung kontrollieren. Und so war es dann eigentlich, dass man dann der Anton, wir waren ja beide zeichnungsberechtigt als Geschäftsführer, hat dann gesagt, dann gehst du in den Aufsichtsrat, legst die Geschäftsführung nieder, bist ein Konsulent und kannst dich auf das fokussieren, was für dich einfach ganz wichtig ist, weil ich habe ja auch jetzt schon die letzten 3, 4, 5 Jahre operativ nicht mehr da mitgearbeitet, sondern eher strategisch. Ich bin ein Freigeist sozusagen, habe Neurowissenschaft studiert, sprich mit den Mitarbeitern, sprich mit den Kunden, habe einfach Ideen. Und so war es dann eigentlich relativ einfach, dass ich gesagt habe, Herz, das ist eigentlich super. Du führst die Firma mit deinen tollen Unternehmensleiter. Da haben wir wirklich tolle Menschen, die in Anton da unterstützen. Wir sind in der Zwischenzeit auch wirklich sehr gut organisiert, indem diese Organisation floriert, im Sinne, sie fließt. Ja. It's a flow. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, Aufsichtsrat. So, warum Aufsichtsrat? In unserer Größe ist es zwingend sozusagen, einen Aufsichtsrat zu haben. Und diese Instanz ist sehr wichtig. Bei uns ist aber der Aufsichtsrat jetzt nicht einfach eine Kontrollfunktion, so sehe ich das nicht, dass ich da nur kontrollieren, einen anderen auf Finger schaue, sondern es geht uns auch um das, ganz einfach über die Firma zu sprechen und dann einfach Ideen hineinzubringen und darüber sozusagen zu reflektieren. Sagen wir es einmal so, ja. Und das ist die eine Aufgabe als Aufsichtsrat und also Vorsitzender des Aufsichtsrates. Und die andere Aufgabe ist für mich so eine Art Konsulent. Das heißt, wo ich sage, ich bin bereit mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, wenn jemand das möchte, ja, dass ich mit ihm entweder alleine sprich oder in der Gruppe und meine Erfahrungen sozusagen weitergibt. Und das ist mir wichtig. Ich glaube, das ist notwendig, dass auch Erfahrungen immer weitergegeben werden. Und das Schöne, was ich auch gelernt habe bei Haubis, ist das, dass sie sozusagen alt und jung immer so gut verstanden haben. Ja? Also wenn ich jetzt meinen Vater hernehme, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist mein bester Freund. Es ist zwar mein Vater, aber trotzdem, wir verstehen uns. Ja. Wir sind nicht immer derselben Meinung. Es geht nicht um das, dass man dieselbe Meinung hat, aber es geht um das, dass man den Respekt hat und dass man sozusagen voneinander profitieren können. Und das ist in der Gemeinschaft, wo mehrere Leute beieinander sind, wesentlich einfacher, als wenn man allein ist. Und diese Erfahrungen, die kann man weitergeben. Ich finde es schade in der heutigen Gesellschaft, dass sozusagen die Leute gehen in Pension und dann ist das Wissen ist weg. Ja. Und natürlich heißt es jetzt nicht, dass die Pensionisten dann sozusagen genauso viel weiterarbeiten sollen, sondern ich glaube, wir sollten einen Übergang schaffen, einen leichten, wo diese Erfahrungen weitergegeben werden und wo das Schöne ist vom Alter. Also ich bin froh, dass ich so alt bin, wie ich alt bin. Ich kann mich keine Minuten missen, dass ich sozusagen wieder jung sein soll oder was. Nein, es ist schön, es hat auch wunderschöne Vorteile. Man muss natürlich immer auch körperlich ein bisschen schauen, dass man was tut. Also man muss auch bewusst sein, man darf sich nicht gehen lassen, aber diese Erfahrungen weitergeben, aber nicht in dem Zwang. Weil früher habe ich halt aufstehen müssen, ja, und arbeiten gehen müssen. Und jetzt kann ich sagen, ich gehe einfach arbeiten, weil es Spaß macht, ja. Und kann jederzeit aufhören. Und wenn es mir zu viel ist oder was auch immer. Und diesen Übergang, glaube ich, das wäre gut für die Gesellschaft. Und da können die Jungen etwas lernen von den Alten. Aber umgekehrt, die Alten auch jung bleiben. Das ist nämlich auch wichtig. Das merke ich auch bei unseren vielen Generationen, was wir da in der Firma haben, ja. Wir laden zum Beispiel beim Oktoberfest immer unsere Pensionisten auch ein. Also das heißt, die Leute, die schon vor 20 Jahren in Pension gegangen sind, die sind immer noch herzlich eingeladen und dürfen immer noch mittun. Und die können sich austauschen. So wie wir auch bei uns das machen mit unseren Karenzdamen, wo wir sagen, die treffen sich auch in der Karenz. Mit den Kindern, mit den Babys, da treffen sie im Lebkuchenhaus, da haben wir einen Teppich und da dann die Babys umherum kraxeln. Ja? Und wir sind auch dabei und da zählen ja noch, wo es so nichts gibt, damit sie sich auch wieder eingewöhnen können, wenn sie wollen, in den Arbeitsprozess. Ja? Dass sie einen Guster kriegen. Ja?
Ja, du hast vorher schon erwähnt, dass du dich mit einem besonders spannenden Thema auseinandergesetzt hast, und zwar Neurowissenschaften. Du hast das Studium abgeschlossen. Was hat Neurowissenschaft mit Brotbacken zu tun?
Ja, die Neurowissenschaft selber vielleicht mit Brotbacken weniger, aber das Gehirn hat mit dem sehr viel zu tun, weil die Neurowissenschaft erklärt die Funktion von unserem Gehirn sehr gut. Die Psychologie ist eine Geisteswissenschaft, wenn man jetzt im Freud hernimmt, und wo viele Dinge auch stimmen, in der Erfahrung, was man gesammelt hat, wo man sagt, ja, das ist ja so, wenn man in dem Wald reinschreit, ja, dann gibt es ja so einen alten Spruch, dann musst du mit dem rechnen, was da wieder rauskommt. Das heißt, so wie man Menschen behandelt, so wird man dann auch gesehen und auch behandelt, ja. Und viele der Dinge, die gibt's ja. Und bei Freud war es also so, dass sehr vieles stimmt, 70% ungefähr, aber die Neurowissenschaft kann das erklären, was man einfach mit der Erfahrung alleine nicht kriegt. Und die können sozusagen in das Gehirn hineinschauen und feststellen, wie der Schokolade, den du in den Mund nimmst, da im Gehirn ankommt. Also das Gehirn muss man sich vorstellen wie eine Landkarte. Da gibt es zig Gehirnregionen, die sind erforscht. Vieles ist noch gar nicht erforscht, ja, muss man auch dazu sagen. Also der Prozess in der Neurowissenschaft bewegt sich ungefähr so schnell, als wie heute die Technisierung oder Computersprache oder so weiter, also ChatGPT. Es ist unvorstellbar, was da für Wissen gerade angehäuft wird. Ich bin in einem Medium drinnen in Deutschland. Da bin ich aktiv dabei, wo ich immer die neuesten Sachen erfahre. Da sind Top-Wissenschaftler drinnen, die sind weltweit vernetzt. Das ist ähnlich wie bei den Sternengucker. Die schauen auch zum Mond und können oder schauen zu einem fernen Planeten, dem was man eigentlich mit freiem Auge gar nicht sehen kann. Aber können mit den Techniken von heute dort ganz genau feststellen, wie viel Wasser, wie viel Luft und so weiter dort vorherrscht, wie groß der Planet ist und. Also es ist unvorstellbar, was da für Wissen ist. Und wir haben ja das Problem als Menschen, dass wir nur sehr, sehr wenig wissen als einzelne Person. Und erst die Gesellschaft macht so aus, dass viele Menschen miteinander so viel wissen. Also das heißt, der Elon Musk hätte sicher nie das Elektroauto erfunden, wenn es nicht vorher tatsächlich an Tesla gegeben hätte. Ja? Oder dass ein Computer schon wer erfunden hat und. Ja? Also das heißt, jeder profitiert vom anderen. Und die Neurowissenschaft kann heutzutage die Dinge so erklären, dass man versteht, warum zum Beispiel Vergeltung heißt, wenn ich Wut habe und wenn ich einen anderen sozusagen jetzt was zu Fleiß mache, warum das nicht funktioniert oder umgekehrt, was im Gehirn funktioniert bei dem Menschen, warum er das macht. Das kann man heute verstehen und erklären. Und ich sehe da meine Aufgabe eher als Übersetzer. Mir hat es interessiert und fasziniert. Und ich habe die Chance bekommen, in Köln ist das, bei Thorsten Silbach heißt es, das ist AON-Institut, dort sozusagen mit namhaften Neurowissenschaftlern zusammenzukommen als Dozenten. Ganz ein besonderer, den habe ich zwar nie persönlich richtig kennengelernt, aber ich kenne ihn sehr gut von den Büchern her. Der ist dort im Beirat gewesen, das ist der Erik Kandel, das ist ein Altösterreicher, der ist emigriert in also Zweiter Weltkrieg als kleiner Bub und hat Psychologie studiert in Amerika und wollte wissen, warum Menschen so böse sind. Das war ja immer sein Antrieb, Zweite Weltkrieg. Und der hat 2000 den Nobelpreis gekriegt, in Verbindung mit der Plastizität, also mit der, wie das Gehirn eigentlich flexibel ist und nicht unflexibel. Plastizität heißt, es verändert sich permanent etwas im Gehirn. Das heißt, wenn ich mit dir spreche, dann reagiert das Gehirn, es feuert, ja. Und dieses Feuern ist jetzt dann nachher anders als wie vorher. Also das heißt, wenn wir permanent über etwas reden, was du noch nicht kennst, dann wird das neu interpretiert in deinem Gehirn, dann wird ein Netzwerk geschaffen und plötzlich weißt du etwas, was vorher nicht da war. Und wir glauben auch immer, das Gehirn ist Gehirn. Also es stimmt nicht. Also das heißt, das Spannende, was er gelernt hat oder weitergegeben hat, der hat einen Nobelpreis gekriegt, mit seinen Kollegen, ist das, dass das Gehirn permanent bereit ist zu lernen. Das heißt, wir haben nicht, so wie es früher immer war, wo man gesagt hat, bis 30. Lebensjahr hat man die absolute Potenz und dann geht das mit dem Gehirn runter, das stimmt nicht, sondern die Kurve wird nur flacher. Also man kann mit 100 Jahren auch noch lernen. Und Neuronen, das sind die Gehirnzellen, vernetzen sie. Und das heißt jetzt sozusagen, ich habe da Erkenntnisse erworben, die sozusagen auch weitergeben möchte. Und meine Erkenntnisse sind ja nur sehr beschränkt, weil ich bin kein Doktor und ich bin ja kein Hirnforscher im Detail, aber ich kann es übersetzen. Ich kann das ein bisschen übersetzen. Und da gibt es für mich die Themen eben, dass die Wahrnehmung so eine große Rolle spielt. Das heißt, wir glauben, wir Menschen, wenn man etwas sieht und der Kollege oder Kollegin sieht das auch, dass die genau dasselbe sehen oder genau dasselbe hören, und das ist ein Riesenirrtum. Wir nehmen in unserer Welt, wenn wir etwas sehen, wahrnehmen, also mit unseren Sinne sozusagen, nur das wahr vorweg, was tatsächlich schon in unserem Gehirn gereift ist. Das heißt, es kann sein, wenn ich etwas nicht weiß, dann nehme ich es auch nicht so wahr, weil es nicht so wichtig ist. Und darum passiert es ja sehr oft, dass Menschen unterschiedliche Wahrheiten haben. Und dann sagt der eine, das ist ja falsch, was der da sagt, und der andere auch und so weiter. Und das ist der Konflikt, was da entsteht. Und das können wir aber ändern. Das versuchen wir in der Firma so zu machen, dass wir sagen, wie können wir empathisch sein gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Kollegen, dass man nicht immer sagt, der andere ist, weiß ich nicht, vorverurteilen oder dumm oder was auch immer, sondern so, dass man sagt, der hat eine andere Meinung. Und diese andere Meinung muss jetzt nicht meine Meinung sein, aber das Spannende ist das, wenn wir aufhören, sozusagen den Konsens immer zu suchen, dass wir ja dieselbe Meinung haben. Und da ist meistens so, das darwinistische Prinzip, da setzt sich dann irgendeiner durch mit der Meinung und der andere sagt halt ja, er meint es nicht. Dann entsteht ein Konflikt insofern, dass das eine Autokratie ist, weil der andere einfach nur nachgibt, aber nicht überzeugt ist. Und da ist besser, so versuchen wir das zu machen, dass wir zwar unterschiedliche Meinungen haben, aber wir sind nicht konsensorientiert, sondern wir reden einmal. Und aus diesem Gespräch heraus bildet sich dann ganz langsam unbewusst ein Konsens, weil wir Rücksicht nehmen. Also wenn wir einen Kunden abschließen wollen, dann darf man ihm nicht mit der Holzhacker-Methode unsere Teiglinge einreden, das bringt nichts. Sondern dieses Verkaufen heißt, wir wollen ihm einfach das ein bisschen erklären, was seine Vorzüge sind, was er mit dem hat, und dass das Ganze sozusagen emotional begreifbar wird. Und da kommen wir schon zu den Emotionen. Das, was mich so bewegt hat, ist das, dass eigentlich, so hat auch der Einstein indirekt gesagt damals, dass unser wahrer Chef nicht unser Verstand ist, wir glauben, ja, Fakten, Verstand, sondern der wahre Chef bei uns sind die Emotionen. Also es hat als richtig herausgestellt, dass wir aus dem Bauch her reagieren. Wobei der Bauch falsch ist, weil das Gehirn ist ja trotzdem das, was die Reaktion im Bauch spüren wir, die Reaktion vom Gehirn. Ja? Das sind Vernetzungen. Das heißt, wenn wir heute von etwas überzeugt sind, richtig überzeugt sind, dann sagt es nicht der Verstand, sondern dann sagt es die Emotion. Und dann wäre der Verstand eigentlich ein treuer Diener für den Chef. Das hat nämlich der Einstein gesagt. Der Einstein hat einmal gesagt, ihr habt ein göttliches Geschenk bekommen, eure Intuition, eure Emotion, ja, so kann man das jetzt übersetzen, und einen treuen Diener dazu, euren Verstand. Intelligenz, ja. Und dann ganz kritisch hat er gesagt, warum habt ihr das Geschenk vergessen und ehrt den Diener? Und das ist genau das, was wir in unserer Gesellschaft auch so stark haben. Diejenigen, die die große Intelligenz vorweisen, kognitive Intelligenz, also Gedächtnis, das Lernen, das Begreifen, wie schnell das Gehirn funktioniert, die haben sozusagen den Vorteil, und werden geehrt in der Gesellschaft, besonders stark, besonders schnell, was auch immer, im Denken. Und diejenigen, die ein Gespür haben, Emotion, das ist nicht wichtig. Und man ist heute draufgekommen, wir brauchen beides. Und da gibt es jetzt was, es ist nicht wissenschaftlich, sondern das sage ich immer, die kognitive Intelligenz, ja, also Gedächtnis, Lernen, Sprechen ist auch da dabei und so weiter, ist ein wunderschöner Ferrari. Aber der hat noch keine Rahlen. Und die emotionale Intelligenz, das ist das Spür, das ist das Gespür, die Empathie, das in die Situation von anderen einsetzen, ja, das selber auch spüren, also eigenen Stress erführen, das ist, sind die Rahlen von Ferrari. Und wenn jetzt jemand ein Vorrahl hat, mit Rallen ist er schneller als wie der Ferrari ohne Rall. Ja? Das heißt, er bringt, in der Gesellschaft bringt man mehr vorwärts. Und das ist oft das, wo man dann sagt, okay, Intelligenz schützt noch lange nicht vor Dummheit. Da von mir. Und das sind Dinge sozusagen, wo man, wenn man das begreifen lernt, dann kriegt man anders Verständnis.
Deine Erkenntnisse, die du jetzt aus dem Studium mitgenommen hast, hast du eigentlich auf zwischenmenschlicher Ebene in euren Unternehmen total gut einfließen lassen können.
Ich kann das in eigenen Unternehmen permanent einfließen lassen. Ich muss aber vorsichtig sein mit, weil bei mir ist das alles schon vorkonditioniert, also das ist alles schon programmiert. Mhm. Wenn ich da jetzt ein bisschen zu viel rede, könnte es sein, dass jemand überfordere mit dem und dann wird es fad. Und überfordern heißt auch abschalten im Gehirn und dann hört man nicht mehr hin. Ja? Und da muss man irrsinnig aufpassen, darum braucht man immer die Reflexion zum anderen. Ja? Mhm. Also meiner Frau darf ich das nicht so alles so erzählen, weil die hat das schon so oft gehört, die sagt, bitte, erzähl mir das nicht mehr.
Das kenne ich schon.
Das ist immer dort, wo man am engsten mit den Menschen, wo man am engsten zusammenarbeitet oder lebt, ist es auch oft die größte Enttäuschung. Ja? Weil man Erwartungen so stark hat, dass der andere ja alles versteht. Und oft versteht er halt das nicht, kann es ja nicht verstehen, weil wir sind ja nicht bluetooth-fähig wie Menschen. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben immer nur diese Individualität und dieses Missverständnis in uns drinnen. Das macht uns nicht nur zu Menschen, sondern das macht uns sogar erfolgreich. Weil sonst hätten wir ja alle einheitliche Sprache. Ja? Das war ja gar nicht, glaube ich, so nützlich für die Gesellschaft, dass dann alle gleich denken, weil dann gab es wahrscheinlich vieles nicht auf diesem Planeten. Und das sozusagen mit den Ängsten. Und da haben wir diese Enttäuschung dann drinnen. Und da gibt es, das haben wir auch gelernt, ein Enttäuschungsneuron. Das heißt, es gibt Gehirnzellen, wo die Enttäuschung anspringt. Und eine Enttäuschung ist relativ simpel. Man fährt in den Urlaub nach Venedig und freut sich auf Venedig und hat das im Fernsehen schon mal gesehen. Und dann geht man hin und sagt, na, aber diese Speisen, Spaghetti oder diese Meeresfrüchte, die mag ich nicht, ich esse ein Schnitzel. Kann ja auch sein, ja. Warum nicht? Gibt es ja auch so italienische Schnitzel. Und nachher sagt man, voller Enttäuschung, die schmeckt ja nicht wie bei uns. Enttäuschungsneuron. Das heißt, man hat eine Vorstellung von etwas, wo man glaubt, das muss so sein, und ist aber dann nicht so. Das kann auch sein, man fährt in Urlaub und man hat eben das erwartet, diese große Liebe oder was auch immer, und dann ist man enttäuscht. Und dieses Enttäuschen funktioniert genauso wie das umgekehrt im positiven Sinn erfreut sein. Das Gehirn reagiert bei beiden Dingen gleich. Nur der Unterschied ist, beim Enttäuschen ist ein Reiz, der negativ primed, nennt sie das, also reizt und dann sozusagen Adrenalin ausschüttet. Das ist so dieser Stoff, der uns stark macht und der uns auch Stress schafft. Und bei einem positiven ist es Dopamin, Serotonin, Glücksgefühl, Belohnung und Freude. Und unser Gehirn lebt natürlich viel lieber in der Gewohnheit Freude und Belohnung als wie Stress. Und das heißt, wir wollen in unseren eigenen Gewohnheiten, die wir schon gut kennen, wollen wir existieren und leben. Das ist nicht anstrengend für unser Gehirn. Weil unser Gehirn braucht zum Denken sehr viel Energie, zum Körpergewicht würde das bedeuten, wenn wir richtig anstrengend denken müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie viel ist 344 mal 599 und du willst das wirklich ausrechnen im Kopf, dann ist es anstrengend. Diese Energie sind 50-60% vom ganzen Körper, muss man sich vorstellen. Das heißt, du bist ja ein Marathonläufer mit dem Hirn, wenn du denkst. Und deshalb braucht man sozusagen die Gewohnheit. Das Gelernte ist auch eine Gewohnheit, weil da das können wir schauen. Vergleiche ich mal beim Autofahren, wenn ich noch nicht Auto fahren kann. Ich habe geschwitzt, wie ich das erste Mal drinnen gesessen bin, obwohl ich geglaubt habe, mein Papa ist schon gefahren und ich wollte alles richtig machen. Gas, Bremsen, höchste Anspannung, höchste Konzentration. Heute fahre ich auf der Autobahn und kann nebenbei reden, kann telefonieren, was man nicht darf.
Ja.
Wird man natürlich abgelenkt, aber das geht anders. Ja, also wenn man etwas kann, dann ist es eine Leichtigkeit. Darum lieben wir Menschen es, Dinge immer wieder aufrecht zu erhalten, was wir eh schon kennen, und etwas Neues ist immer ein bisschen anstrengend. Change Management in Firmen ist immer eine schwierige Geschichte. Bei den Veränderungsprozessen in einem Unternehmen, da scheitern auf 80% nur deshalb, weil man die Menschen sozusagen derartig überfordert, dass sie dann nicht richtig mittun und dann werden sie zu Ja-Sagern und sie leben es aber nicht. Weil was hilft es, wenn jemand sagt, ja, eh, und ja, 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 nur damit er seine Ruhe hat. Ja? Das wird nichts. Das heißt, das sind die Aufgaben, ja? Was wir da haben in Zukunft im Management und so weiter und so fort.
Was sind die grundlegenden Werte in eurem Unternehmen und haben sich diese im Laufe der Zeit geändert?
Ja, wenn ich die Grundwerte hernehme, was man schon seit 1902, wo ich das immer wieder gehört habe von meiner Großmutter und wir die früher geredet haben, dann war immer der Respekt und die Wertschätzung ein ganz ein großes Thema. Man hat noch nicht auf Team gedacht, so wie heute, also Team ist uns sehr wichtig. Man hat vielleicht auch nicht auf Qualität gedacht, sondern man hat halt gesagt, das ist halt so, ja, manchmal. Und man hat in dem, was funktioniert, als Qualität definiert. Mut war auch immer da, weil es bedarf auch Mut, Wertschätzung zu zeigen. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn heute jemand etwas nicht richtig macht, ja, etwas falsch macht, wie mache ich das? Wie spreche ich mit der Person, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht richtig, das ist falsch, das ist ein Fehler? Spreche ich wertschätzend? Oder spreche ich einfach autokratisch, indem ich sage, zack, bumm. Ja? Und es hat sich herausgestellt, wenn man wertschätzend redet, kann man trotzdem auf den Punkt kommen, dass das richtig verstanden wird. Und da gibt es ein einfaches Beispiel, das ist auch relativ neu und hat auch mit unserem Gehirn zu tun und habe ich auch bei dem Studium gelernt. Das nennt man Systemtheorie nach Luhmann. Das ist relativ simpel. Und zwar, wir leben ja alle in einem System. Eine Firma ist ein System. Da gibt es einfach Regeln und so weiter. Und die Systemtheorie nach Luhmann sagt relativ simpel Folgendes. Du musst die Menschen nicht beachten. Das ist nur sinnbildlich, dass man versteht. Mhm. Sondern du fokussierst dich auf das System und sagst, nicht der Mensch hat Schuld, sondern was können wir im System besser machen, damit wir uns besser verstehen. Und das ist ein einfaches Beispiel, was wir versuchen mit Unterstützung von Computer und so weiter, oder wenn wir jetzt Handy hernehmen, in der Kommunikation, wenn wir nicht richtig miteinander kommunizieren und jeder glaubt, dass der andere eh weiß, was er, das meistens denkt man so, wir kommunizieren miteinander und jeder sagt, ja, ja, ich hab's verstanden, ne? Wir müssen miteinander kommunizieren. Aber wenn man gar nicht versteht, was Kommunikation eigentlich bedeutet, das ist ja ein Senden und ein Empfangen. Und wenn ich heute zu dir sende oder ans Publikum sende, ist die Frage, ist das, was ich gesendet habe, auch tatsächlich dort angekommen? Und da gibt es zwei Dinge. Das eine ist das, hat mir irgendwer zugehört? Und das zweite ist das, das, was er zugehört hat, ist das auch so empfangen worden, wie ich es geglaubt habe? Und das ist schwierig. Mhm. Und das ist aber der Lernprozess. Das heißt, wir können das verstehen lernen, dass er so ein System eigentlich der Verursacher der Probleme ist und nicht der Einzelne. Dann lenken wir die Energie auf die Verbesserung von einem System und nicht immer auf die Verurteilung. Wenn man heute hernimmt die Kriege in der Welt und die politische Kultur und die ganze Landschaft, dann ist dort immer aus derer Sicht her ein Systemfehler drinnen. Und wir sagen, na, die Politiker haben die Schuld. Ja? Und wenn man jetzt dann sagt, okay, wenn die Politiker die Schuld haben, warum wählen dann die Wähler solche Politiker? Wer hat jetzt Schuld? Also da könnte man so lange spielen, bis dass man sagt, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Und deshalb sagt Luhmann System. Ja, also fokussieren wir uns ja auf System und verbessern wir das. Ja? Und das versuchen wir in der Firma umzusetzen, so gut es eben geht. Und es ist nicht immer leicht, bitte, das ist schon klar, weil wir sind ja alle auch Individuen und haben auch manchmal einen Stress, das ist völlig normal. Und ich bin auch im Lernprozess nach wie vor noch drinnen. Ja? Also es ist ein ewiges Lernen, aber es führt zwangsläufig zu dem hin, dass man ruhiger wird und dass man nicht mehr so abhängig wird von der äußeren Welt. Das heißt, es passiert etwas in der äußeren Welt, irgendwo gibt es ein Qualitätsproblem. Und man könnte ja immer Angst haben, jeden Tag. Man hört was in der Firma, tut das was, oder man hört was im Fernsehen, man könnte da Angst haben. Ja? Wenn ich jetzt aber verstehe, dass das jetzt diese Angst eigentlich uns aus dem Tierischen heraus bewegt, also aus dem Steinzeithirn, weil wir einfach immer nur den Tiger in uns drinnen haben und das, und wir reagieren auf diese Angst, dann kann ich so lange reagieren, bis dass ich einfach fertig bin, ja. Burnout ist also ein Paradebeispiel. Man hat einfach, man ist mit dem Ganzen überfordert und das wird gelernt. Also Burnout kannst du genauso lernen wie Autofahren, ja. Wird oft falsch verstanden, aber es ist wirklich so. Also das Gehirn lernt auch Negatives oder Unangenehmes und daraus resultiert, dass dann sozusagen das immer blöder wird und irgendwann habe ich das Gefühl, ja, mich freut es da auf dieser Welt eigentlich nicht mehr, ist oder keinen Sinn. Ja. Und dann, und deshalb ist es das so, dass man sagt, gut, hey, geh zur Ruhe. Es redet sich natürlich jetzt leicht, wenn jemand schon so Schwierigkeiten hat, wie macht man das? Also da braucht es absolute Profis dazu, aber zuerst auch von demjenigen den Mut, das ist die große Schwierigkeit, dass sie der erriert. Bei uns in der Firma gibt es ja auch nicht nur schöne Sachen, da gibt es ja auch Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben. Wie rieren sie die bei uns, dass Hilfe sozusagen brauchen und erkennen? Und da haben wir ein Thema in der Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Sie erkennen es nicht. Okay, das ist nur so ein Antrag.
Dein Sohn, der Anton, schreibt im Vorwort von der Unternehmenszeitschrift Butterbrot, dass Haubis seit jeher die Tradition des Wandels pflegt. Mhm. Gibt es da ein paar Beispiele dafür?
Ja, das ist nämlich ein spannendes Problem, weil der Tradition ist ja Aufrechterhaltung und Wandel ist das Gegenteil. Also eigentlich ein Paradoxon, ja. Aber es könnte eine Tradition sein, dass man immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, dass man sozusagen in der Tradition uns permanent hinterfragen. Gibt es nur neue Herausforderungen? Kann man das verbessern machen? Kann man das anders machen? Also es ist in dem Zusammenhang eben so, dass in unserer Tradition ist, dass wir nicht sagen, wir lassen alles aufrecht und bleiben so, wie wir sind, weil das ist jetzt genau gut und wir schützen uns mit einer Mauer vor Widrigkeiten, sondern wir sagen offensiv, wir versuchen uns zu verbessern und uns selbst zu meistern. Und das gelingt insofern, da gibt's im Prozessmanagement, nennt man das den KVP-Prozess, also kontinuierliches Verbessern. Das heißt, wir hinterfragen, wir beobachten, wir geben den Leuten Mut, hey, wenn ihr irgendwo Ideen habt, was können wir besser machen, was können wir ändern, und da muss man zuerst den Leuten auch Mut geben, weil wenn ich da einen sage, nein, das geht nicht, dann wird irgendwann jeder sagen, das tue ich auch nicht. Das heißt, wir müssen einen Mut geben und müssen bereit sein, die Dinge sozusagen auszuprobieren, zu versuchen, es besser zu machen. Und es wäre ungefähr auch so, dass ich sage, diese Teiglinge, die ich da damals erfunden habe und mit dem, was wir groß waren, sind, das kann sein, dass es irgendwann einfach gar nicht mehr notwendig ist, ja, und dass es etwas Neues gibt. Dann kann ich nicht in meiner Tradition sagen, nein, ich will das aufrecht halten, weil das habe ich erfunden, zack, bumm und fertig und das muss so sein, sondern nein, wir werden dann versuchen, das anders zu machen. Was können wir machen? Und so passiert es auch permanent bei uns. Also der Wandel ist immer da. Der war schon immer da, der wird auch immer da sein. Es hat einmal Kutschen gegeben und diejenigen, die dann gesagt haben, es waren nicht die Kutscher, da könnte man eine Mutter aufgeben auf eine Kutschen, waren keine Kutschenbauer, sondern es war der Benz, ja, oder und nicht die Kutschenbauer. Siehe da, es gibt aber nach wie vor Kutschen in Wien, ja, also, aber es ist nicht mehr das, was einmal war. Mit den Schallplatten ist es so, und wenn man heute hernimmt, Kodak, Agfa, gibt es ja Beispiele genug, die ganz einfach so lange getan haben, bis es nicht mehr geht. Das heißt, warum? Da war niemand da, der gesagt hat, gibt es was Neues, Veränderung und so weiter und so fort, weil wir Menschen träge sind und nicht nachdenken wollen. Ja? Aber das Spannende ist das, wir fordern die Leute auf zum Nachdenken, geben ihnen eine Motivation. Und da ist es immer so, dass manche Menschen das eben sie leichter tun in die Richtung, manche tun sie schwerer. Es gibt immer kreativere und sie dürfen Fehler machen, weil vielleicht ist gerade ein Fehler die nächste große Chance. Ja. Und natürlich muss man, die Fehler dürfen nicht zu groß sein. Ja. Also das muss auch immer in dem Zusammenhang passen, ja, weil zu große Fehler ist auch nicht richtig. Ja. Und so glaube ich, wird auch gut überlegt dann, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Ja? Und so bewegen uns wir weiter. Das ist eigentlich mit dieser Tradition jetzt in meinem Verständnis. Ja? Mhm. Vielleicht sehe ich es der anderen jetzt ein bisschen anders, aber ich gehe mir davon aus, dass es ähnlich sieht. Ja?
Was wäre, jetzt nur mal so angedacht, wenn dein Enkelsohn, also der Anton der Sechste, nicht der Tradition folgen wird und das Unternehmen übernimmt, weil er sagt, eigentlich interessiert ihm ganz was anderes?
Diese Frage habe ich mir schon bei den damals gestellt in jungen Jahren bei Anton und auch bei mir in Anton, der älteste Sohn, der Peter, der ein Künstler ist, war gestern in Albertina in Wien, der hat also eine Benefizveranstaltung gehabt, wo ein Bild versteigert worden ist von ihm. Der Richard war auch dabei, das ist der jüngste Sohn, der ist Lebensmitteltechniker und arbeitet auch in Wien in einem großen Unternehmen als Entwickler. Ich habe damals gesagt, es ist spannend nämlich, ja, weil es kann ja sein, dass das weitergeht, aber es kann auch sein, dass niemand sich interessiert dafür. Und ich habe dann gesagt, wieso macht man eine Bäckerei, wieso hat man diese Ideen? Und da kommt man schon drauf, man macht es nicht nur für die anderen, ja, man macht es auch für sich selber. Ja, das muss man eingestehen. Und dann war mein Gedanke so, sollte jemand in der Lage sein, aus der Familie heraus dieses Unternehmen auch zu führen, ja, dann sollte es durchaus in Ordnung sein. Sollte es nicht zu führen sein, von der Familie her, dann findet man jemanden, der das führen kann. Und es geht nicht nur um die Familie Haubenberger, wenn wir jetzt 1100 Mitarbeiter da haben. Es geht auch um das. Das ist eine Firma, da sind Arbeitsplätze für viele Menschen. Da sind Familien dahinter. Das sind nicht nur Kunden, sondern auch Lieferanten. Ja. Ich glaube, es ist notwendig, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das Ganze miteinander floriert. Also, ich sage immer, Führung heißt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Unternehmen, diese Idee, floriert. Und floriert heißt, nicht jetzt der Klügste zu sein oder der beste Bäcker zu sein, sondern die Aufgabe sehe ich in der Führung von einem Geschäftsführer, dass ihm der Geschäftsführer dieses Grundverständnis von unserer Philosophie, was wir haben, ja, diese Werte so weitergeben kann, dass auch die Mitarbeiter, die Lieferanten und unsere Kunden das auch begreifen und verstehen lernen und dann gerne da drinnen tätig sind. Ja? Wenn wir Kunden haben, die nur profitieren wollen, alleine, hat es auch früher gegeben, wir haben sie auch entwickelt, und nur ihren eigenen Vorteil suchen, dann wird das langfristig für uns nicht funktionieren, aber auch für den Kunden nicht. Ich habe damals bei einer Billa-Preisverhandlung einmal gesagt, schaut her, wenn ihr diesen billigen Preis haben wollt, ja, und wir sozusagen da nichts verdienen können, dann mögt ihr einen Vorteil haben, aber wir haben keine Freude. Wenn wir aber keine Freude haben, sind wir auch nicht innovativ, da können wir uns auch nicht weiterentwickeln. Wir reißen sie für euch nicht den Allerwertesten. Ja? Also das heißt, so sind wir Partner. Also auch bei Billa haben wir das gesagt. Wir sind Partner. Ja? Und wir geben dann das, was uns sozusagen ausmacht im Bereich Brot und Gebäck, euch weiter. Weil wir haben ja die Erfahrung auch verspar oder verliedel. Wir haben ja jetzt alle Supermärkte eigentlich. Wir haben überall die Erfahrungen und können das einbringen. Der Billa hat die eigene Erfahrung in seiner eigenen Bäckerei mit anderen Bäckern. Ist auch klar. Ja? Ist auch eine Erfahrung. So ist es nicht. Ja? Aber da kommt dann was Neues heraus. Und so entstehen immer neue Dinge. Auch, es wird immer so sein. Ja?
Dann vielen, vielen Dank für deine Antworten. Wir haben noch unsere traditionelle Schnellfragerunde. Also ich gebe wieder ein paar Begriffe und du sagst mir ganz spontan, was dir einfällt. Algenweckerl oder Jausenstangerl?
Jausenstangerl.
Heurigenbesuch oder Sternelokal?
Heurigen.
Kunst oder Sport?
Beides.
Du hast das Studium der Neurowissenschaften abgeschlossen. Gibt es vielleicht noch ein weiteres Studium, für das du dich interessieren würdest?
Ja, was mich momentan irgendwo bewegt, wäre einfach ein bisschen mehr Sprachen. Ja? Also das heißt, das ist das, was ich auch Zeit habe, dass ich sage, da kann ich mich kümmern und das darf mich interessieren, einfach Sprachen zu verstehen. Ja? Und ich tue mir verdammt schwer mit den Sprachen. Ja?
Hast du einen Leitsatz oder ein Lebensmotto, der dich durch dein ganzes Leben begleitet hat?
Ein Leitsatz, ein Lebensmotto. Ja, man, das, was ich so spontan jetzt sage, aber ich habe nicht nur einen Leitsatz, muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, aber einen habe ich jetzt, was mir einfällt, habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist ein Spruch, den habe ich einfach einmal vor 30, ne, 35 Jahren gehört und der prägt schon. Das heißt, wir sollten uns da mal gar nichts, aber wir sollten uns immer wieder für Veränderungen auch bereithalten. Und diese Veränderung findet ja auch in meinem Leben statt. Ich war ein kleiner Bub. Es geht aber so langsam, Gott sei Dank, dass man es gar nicht mitkriegt und dann bin ich 62. Ja? Also die Veränderung ist ja permanent da. Ich kann es ja gar nicht aufhalten. Somit heißt es aber auch, wenn ich mit dieser Veränderung bereit bin, mitzugehen, dann habe ich keinen Stress. Wenn ich aber gegen diese Veränderung bin, dann ist ein Riesenstress. Und so bin ich Gast auf Erden. Das ist vielleicht auch so ein Spruch. Ich bin Gast auf Erden. Ja? Ich komme daher, ich gehe da wieder. Wo dann das sein wird, kann ich nicht sagen. Es hat keine Wissenschaft noch nicht festgestellt. Da habe ich auch einmal einen Neurowissenschaftler gefragt, der die Gehirnskanne sozusagen analysiert hat. Wo ist die Seele? Der ist aber schon gestorben. Lustigerweise ist der 3 Monate später gestorben. Ja?
Okay.
Nein, lustigerweise, traurigerweise ist er ein toller Mann, aber er war schon älter und der hat eben wissen wollen, wo die Seele ist und hat gesagt, wir haben es nicht gefunden. Es gibt keinen Beweis. Aber was Beweis gibt, ist auch spannend, vielleicht zum Abschluss. Mit dem Gehen auf der Harvard-Universität, auch ein Dozent von mir, der Tobias Esch, die haben festgestellt, bei den neuesten Gehirnscans ist eine Person plötzlich verstorben, unabsichtlich. Und dann haben sie festgestellt, dass es da besondere Gammawellen-Ausstrahlung gegeben hat im Gehirn. Also wir können ja die Gehirnwellen messen, das ist ja heute alles, das hat man schon früher auch können. Und diese besonderen Gammawellen sind interessanterweise sehr intensiv gewesen im Angesicht des Todes. Und man weiß heute, dass die buddhistischen Mönche, die da Meditation betreiben, die studieren ja dieses, die können das, die können diese Gammawellen herbeiführen. Jeder Mensch hat es schon mal verspürt, das ist dieser absolute Flow, kurze Flow-Moment, wo man komplett mit sich selbst und mit der Welt im Reinen ist. Das ist ein totales, wunderschönes Erlebnis. Kinder haben das am Anfang natürlich sehr oft. Und die können das herbeiführen und das ist das größte Glücksgefühl, was man sich nur vorstellen kann, wenn man diese Gamma-Wellen hat. Weil da ist man nicht mehr ich alleine, sondern da ist man wir, da ist man verbunden mit der ganzen Natur, mit der ganzen Materie. So erklären das die Mönche. Und bei diesem Mann war das der Fall und da hat dieser Dozent gesagt, also eins sage ich euch, das ist gewiss, wenn wirklich das Leben dann vorbei sein soll, dann ist eine wunderschöne, geile Geschichte.
Schöne Abschlussworte. Vielen Dank, lieber Toni, dass du uns heute so persönliche Einblicke in dein Leben gegeben hast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute noch einmal Zeit für unser Gespräch genommen hast. Danke dir. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal beim Podcast von Welle Wieselburg. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen und alles Gute.